Ja, ich sehe schon eindeutig, das Thema Evangelisation hat euch alle ganz schön ins Schwitzen gebracht heute Morgen. Ist ja so ein Thema, was uns gerne schon mal belastet. Und wenn man an Evangelisation und Evangelisten denkt und wie man da leben muss, wahrscheinlich denkt man dann gerne an diese Herren hier zum Beispiel, Ulrich Pazani oder Billy Graham oder Theo Lehmann oder Wilhelm Busch oder vielleicht auch an Arno Backhaus denken manche, so Evangelisation, der da mit dem Besen in der Fußgängerzone steht und den Leuten sagt, ich will dich bekehren. Und dann geht es hier um Glauben teilen, Glauben leben und du stehst morgens früh auf und aus irgendeinem Grund schaust du in den Spiegel und dann grüßen nicht diese Herren aus dem Spiegel. Ist, glaube ich, auch ganz gut, weil das wäre ein bisschen komisch, wenn du dich so sehen würdest wie Ulrich Pazani oder Billy Graham. Aber da ist doch irgendwo so ein Druck, der sich aufbaut, so ein Druck, der auf unserem Leben liegt. Evangelisation, das muss doch so aussehen. Jeder Christ ein Evangelist, und dann im Hintergrund steht eigentlich jeder Christ, Ulrich Pazani oder Wilhelm Busch oder was auch immer, so müssen wir das leben. Und dann merkt man, so bin ich aber gar nicht. Ich könnte das gar nicht. Das ist nichts für mich, auf diese Art und Weise den Glauben zu teilen. Ich bin ein ganz anderer Typ. Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir ja relativ schnell, Gott gebraucht, Gott sei Dank, ganz unterschiedliche Typen, ganz unterschiedliche Charaktere mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen, ganz unterschiedlichen Themen, die sie bewegen, auch in unterschiedlichen Situationen. Und vielleicht gibt es tatsächlich unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel, unterschiedliche Wege, wie man Glauben teilen kann. Und dem gehen wir heute Morgen auf den Grund. Und dazu lese ich uns ein paar Verse aus dem Korintherbrief. 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23. Da schreibt Paulus: Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Unterschiedliche Wege, ein Ziel, das ist das Thema für heute Morgen. Und von dem, was Paulus uns mitgibt, schauen wir auf drei Aspekte, wie wir das leben können, diese unterschiedlichen Wege und doch ein Ziel zu haben. Und das erste ist Anpassung ohne Abstriche. Das ist eine wichtige Voraussetzung, die wir verstehen müssen. Denn wenn es darum geht, es könnte unterschiedliche Wege geben oder es geht um Anpassung, dann ist sofort bei uns so eine Alarmglocke im Kopf, die angeht, die dann sagt: Moment mal. Könnte es sein, dass jetzt hier irgendwas weggenommen wird, dass irgendwas von der Botschaft verloren geht, dass wenn wir anpassen, dass wir dann da was verlieren, dass es nicht mehr so gut funktioniert, dass das Ganze abgeschwächt wird, dass das Ganze verwässert wird und dann kein richtiges, vollständiges Evangelium mehr ist? Genau das ist ja nicht das, was Paulus hier sagen will. Sein größtes Ziel ist ja, und das sagt er sehr deutlich: Ich möchte möglichst viele für Jesus gewinnen. Und dazu ist er bereit, Dinge anzupassen. Er sagt nicht, ich passe das Evangelium an, sondern er sagt, ich passe mich an. Ich passe mich den Menschen an, aber eben nicht die Botschaft. Ich begegne den Menschen so, dass sie das Evangelium verstehen können. Die Botschaft bleibt dabei immer noch die gleiche. Die wird nicht verändert. Jesus wird nicht abgeschwächt. Das Evangelium hat immer noch Kraft. Alles, was im Evangelium steht, soll weitergesagt werden. Und trotzdem hat Paulus unterschiedliche Herangehensweisen bei ganz unterschiedlichem Publikum. Er beschreibt ja selbst, er verhält sich für jüdische Zuhörer wie ein Jude, bei den Nichtjuden dann entsprechend ganz genauso. Und wenn man sich mal anschaut, wie Paulus predigt, in der Apostelgeschichte wird es ja überliefert, merken wir genau das. dass er da ganz unterschiedliche Herangehensweisen hat. Normalerweise geht er ja immer zuerst in die Synagoge hinein, an einen Ort, wo er kommt, sucht da den Kontakt und legt dort das Alte Testament aus für die Juden, die das Alte Testament kennen. Und dann haben wir diesen Bericht in Apostelgeschichte 17, wo Paulus nach Athen kommt und dort mit den philosophischen Griechen unterwegs ist. Und dann nimmt er einen ganz anderen Ansatz. Er geht durch die ganze Stadt, er schaut sich um, sieht dort alles und dann kommt er auf diesen Diskussionsplatz, den Areopag, und dann nimmt er die Anknüpfungspunkte bei den Griechen. Ich habe da die ganzen Altäre gesehen und ihr habt da einen Altar für den unbekannten Gott. Und hey, ich sag euch, wer der unbekannte Gott ist. Ich kenne den nämlich. Und dann fängt Paulus dort an zu reden, aus ihrer Welt. Manchmal argumentiert er stärker, manchmal gebraucht er eher Anekdoten oder einfache Beispiele. Die Wahrheit bleibt aber immer gleich. Aber er hat eben unterschiedliche Zugänge, die für die Leute, mit denen er spricht, jeweils möglichst einfach und verständlich sind. Wir haben letzte Woche schon gesehen bei Jesus, wie er Brücken aus dem Alltag schlägt. Von dem Wasser aus dem Brunnen hin zu ihm, dem Wasser des Lebens, und zack, ist er beim evangelistischen Gespräch mit der Frau gewesen. Und Paulus baut hier auch Brücken mit Rücksicht auf die jeweilige Kultur. Und das ist immer wieder eine Herausforderung gewesen, das umzusetzen, weil wir sind ja von unserer Kultur und von unserem Denken sehr stark geprägt. In der Missionsgeschichte war das ein großes Problem, dass vielfach Missionare gesagt haben, wenn wir in ein anderes Land kommen, bringen wir auch unsere Heimatkultur mit. Und dann sind die da stocksteif im Anzug und mit Zylinder irgendwo herummarschiert und haben sich gewundert, dass ihnen keiner zugehört hat. Hudson Taylor war so ein Beispiel. Der kommt aus England in der Zeit, wo man England sich so richtig vorstellt, alle so in Tweed-Anzügen unterwegs und so weiter, dunkle Anzüge, Stock und mit der Kutsche und keine Ahnung. Und dann hat er gemerkt, irgendwie erreiche ich in China ganz wenige Leute. Ich kriege keinen Anschluss. Und dann hat er was gemacht, was ihm die Kritik sämtlicher seiner Missionskollegen eingehandelt hat. Er hat sich seine Haare lang wachsen lassen und schwarz gefärbt. Und dann so komische chinesische Schuhe angezogen. Es gibt so ein paar Bilder, die gemalt sind. Da sieht er aus wie das Sandmännchen von den Schuhen her. Auch die Klamotten, die er anhat, ganz anders, als wie man sich so einen stolzen Engländer vorstellt. Und dann ist er nicht nur in den Städten gewesen, sondern hineingefahren mit einem Boot bis weit nach China in die kleinsten Ortschaften. Und plötzlich haben die Leute ihm zugehört. Er hat Brücken gebaut, rein durch sein Äußeres. Er hat mit der Botschaft gar nichts verändert. Aber die Leute waren plötzlich offen, weil sie gesagt haben, der ist doch einer von uns. Der versteht uns. Er spricht unsere Sprache. Was für ein Opfer, Chinesisch zu lernen. Aber das hilft ja manchmal schon, wenn man das irgendwo mitbekommen kann. Die Sprache wird verstanden. Und genau das ist das, was Paulus hier an die Korinther schreibt. Für ihn zählt nur dieses eine: Ich habe mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Das Prüfkriterium ist also, wenn ich sage, ich will mich Menschen anpassen, ich will mit Menschen leben, ich will die Botschaft weitergeben, was tue ich dafür für Schritte? Die Frage ist, dient es der Botschaft? Unterstützt es die Botschaft von Jesus, wenn ich dieses oder jenes tue? Hilft es mir, wenn ich meine Kontakte zu Freunden, zu Nachbarn, zu Kollegen bewusst pflege? Dient das der Botschaft? Hilft es, wenn ich in einen Chor gehe und damit singe? Dient das der Botschaft? Hilft es, wenn ich in irgendeinen Verein mich einbringe, zum Wohl des Dorfes oder was auch immer es ist? Dient das der Botschaft oder steht es dem hinterher im Weg? Das muss ich jeweils für mich bewerten. Hilft es dem Evangelium, wenn ich die christliche Botschaft in die sozialen Medien bringe? Was für Bilder mit Bibelversen teile ich? Hilft das oder hilft das nicht? Ist das gut oder ist das schlecht? Das können ganz unterschiedliche Methoden sein, aber am Ende kann das alles hilfreich sein. Dient es, was ich tue? Dient es, wie ich lebe, was ich sage, wie ich mich verhalte? Dient das dazu, dass Menschen Jesus kennenlernen können? Oder eben auch nicht? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Und natürlich, ja, wenn es um Anpassung geht, gibt es auch die Gefahr, dass ich versuche, die beste Botschaft abzuschwächen. Denn wir wissen es ja alle, die Botschaft von Jesus ist nicht angenehm. Und da ist auch einiges, das würden wir gerne ausklammern. Darüber würden wir nicht gerne reden. Auch über Sünde und Schuld und Fehler zu sprechen, auch dass es darum geht, Leben zu verändern, das ist nicht angenehm. Das fordert ja heraus. Und gerade in unserer Zeit heute, wo jede Form der Kritik selbst wenn sie noch so sachlich genommen wird, sofort persönlich genommen wird, immer alles in die Beziehungsebene gehoben wird und es sofort heißt, wenn du sagst, ich bin da falsch, heißt das doch, ich mit meinem ganzen Lebensentwurf bin falsch, du stellst mich als Person in Frage und dann gehen die Türen sofort zu. Also sage ich das dann lieber nicht und bleib da lieber ganz locker. Und dann wird dann unter dem Deckmantel der Anschlussfähigkeit oder Gästesensibilität einfach nur noch so die lieben Sachen erzählt. Immer nur noch so ein bisschen verlorener Sohn, verlorenes Schäfchen, Gott hat dich lieb und so weiter. Und alles, was blöd ist, das klammern wir aus. Natürlich muss man nicht immer mit dem Vorschlaghammer ins Haus brechen. Und ich glaube, ich habe das letzte Woche schon gesagt, es ist sicherlich nicht das sinnvollste Evangelisationsmoment, wenn wir jetzt unsere schöne Ledereinbandbibel nehmen und auf dem Netto-Parkplatz stehen und die einfach mal irgendeinem so richtig schön flotte Rückhand ins Gesicht hauen. Das wird niemand zur Bekehrung zwingen, eher zur Ablehnung. Und trotzdem sind manche Dinge, die wir in Gottes Wort lesen, genau das, dass sie manchmal sich anfühlen wie so ein sanfter oder vielleicht auch ein harter Schlag, weil sie uns herausfordern in unserem Leben und weil uns klar wird, wir müssen was ändern und das kann dann nicht immer ausgeklammert werden. Aber ist vielleicht nicht das Erste, was wir sagen müssen, sondern wir arbeiten an der Beziehungsebene und dann können wir darüber sprechen. Das Ziel bleibt aber in allem klar, Menschen sollen Jesus erleben und Menschen sollen von ihm erfahren. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass jeder von uns anders ist, dass jeder von uns einen eigenen Charakter, eine eigene Persönlichkeit hat, dann ist ja auch klar, dass es nicht die eine Methode gibt. Dann ist es klar, dass es nicht die eine Art und Weise gibt, wie wir das leben können, diesen einen Standardtyp Evangelist. Und deswegen sind Unterschiede auch eine Chance. Gott gebraucht unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Stile zum Teilen der besten Botschaft. Und manche dieser Stile, wir finden sie im Neuen Testament bei den unterschiedlichen Leuten, die wir da finden, kennst du vielleicht. Und andere sind dir fremd. Und ich möchte einfach mal jetzt heute Morgen ein paar davon vorstellen, sodass wir sagen können, okay, vielleicht finde ich mich in dem einen oder anderen wieder. Beginnen wir nochmal mit Paulus. Er hat oftmals einen sehr erklärenden Stil. Ich habe eben schon von dieser Begebenheit Apostelgeschichte 17 erzählt auf dem Areopag. Da sehen wir ihn inmitten einer sehr lerninteressierten Gruppe von griechischen Leuten und denen erklärt Paulus das Evangelium ganz genau. Er erklärt es ihnen sehr genau. Er liebt die Inhalte und dabei kommt er auf den Punkt. Und wir merken ja bei dem, was Paulus alles geschrieben hat in den Briefen, er erklärt sehr gerne. Er ist Theologe durch und durch. Sein Bewerbungsschreiben, damit eine Gemeinde ihn unterstützt, ist der Römerbrief. Was für ein Text. Also wenn man sich bei der EG bewirbt, muss man auch relativ viel theologische Fragen beantworten, aber das ist vom Umfang her nicht so gewesen wie der Römerbrief. Paulus schreibt eine ganze Menge und was sind wir dankbar dafür, dass wir dieses Bewerbungsschreiben heute haben, um mehr vom Evangelium zu verstehen. Wir könnten heute vielleicht sagen, wir müssen jetzt nicht alle einen Römerbrief schreiben, aber erklärende Evangelisten sind gerne diskussionsfreudig. Die lieben es, sich über theologische Themen auseinanderzusetzen und ihr größter Wunsch ist es, tiefere Erkenntnis bei Menschen zu erzielen, dass dann da Hindernisse abgebaut werden. Wenn du es verstanden hast, dann kannst du glauben. Wenn ich dir das erklärt habe, dann weißt du, wie der Weg zu Jesus geht. Manchmal könnte man solchen Vertretern vorwerfen, sie sind ein bisschen zu sachorientiert, sind in Diskussionen dann zu sehr aufs Gewinnen aus und verlieren dann so die Beziehungsebene aus dem Blick. Das stellt manchmal erklärenden Evangelisten ein Bein. Wenn du sagst, von dieser Kurzbeschreibung, da habe ich mich jetzt wiedergefunden, dann könnte es hilfreich sein, dass du dich vorbereitest, dass du dich nochmal überlegst, was sind Themenfelder, mit denen ich über Leute reden kann. Fragen, die immer wieder gestellt werden, die Menschen auch vom Glauben abbringen. So apologetische Fragen könnte man dazu sagen. Warum kann ich der Bibel vertrauen? Was würde ich da sagen, wenn mich das jemand fragt? Warum braucht man Jesus? Was würde ich da sagen? Und dann die Frage, die immer wieder kommt, wie ist das mit dem Leid in der Welt? Wie gehe ich damit um, wenn diese Frage kommt? Und da gibt es keine einfachen Antworten. Wenn wir die einfache Antwort hätten, wäre alles viel einfacher, aber diese Frage wird kommen. Also wenn du merkst, ich bin so erklärend unterwegs, mach dir Gedanken, wie du damit umgehen kannst. Schauen wir einen anderen großen Apostel an, Petrus. Der hat den konfrontierenden Stil. Seine Strategie ist ganz anders. Das ist eher so der Kerl mit der Bibel auf dem Nettoparkplatz. Pfingsten, das erste Pfingstfest, Der Heilige Geist ist gerade auf die Jünger gekommen und Petrus nutzt die Bühne, die sich ihm bietet, die ganze Stadt voller Pilger. Und dann legt er los, macht es erstmal ähnlich wie Paulus, fängt im Alten Testament an bei Joel, da geht es um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann zieht er den Bogen in die Jetztzeit, also Pfingsten damals, und sagt, hey, das ist passiert, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Da sind eine ganze Menge Leute in der Stadt. Die wenigsten von denen waren 40, 50 Tage vorher auch schon da. Die wenigsten von ihnen hatten den Hammer in der Hand, als Jesus seine Hände auf das Kreuz gelegt hat. Die wenigsten haben unter dem Kreuz gestanden und haben gelästert. Und trotzdem sagt Petrus, ihr wart's. Ihr seid mit daran schuld, weil ihr ein Problem mit Gott habt, weil alle Menschen ein Problem mit Gott haben, weil alle Menschen Sünder sind. Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund, er nennt Sünde Sünde, er konfrontiert die Menschen mit dem Problem und am Ende heißt es, es geht ganz vielen durchs Herz. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Petrus hat sie getroffen durch den Heiligen Geist. Damit dieser Stil nicht ins Stolpern gerät, ist ein gutes Beziehungsfundament sehr nötig. Das mag in der großen Gruppe gehen, dass ich da mal so konfrontierend einen raushaue, aber wenn ich so im 1:1 Gespräch bin und einfach jetzt zu meinem Nachbarn gehe und dem so vor den Latz knalle, du bist ein Sünder, aber wir hatten vorher noch nie miteinander gesprochen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, werde ich auch, glaube ich, kein weiteres Gespräch mehr mit ihm führen. Wenn ich aber mit jemand schon sehr lange unterwegs bin, wenn vielleicht auch schon eine freundschaftliche Ebene entstanden ist, ist das viel einfacher. Eine gute Freundschaft hält das ja aus, dass man sich auch mal schwierige Themen sagt. Eine gute Freundschaft hält die Wahrheit aus. Dann kann das funktionieren, dann kann das gehen. Es hilft also, in Beziehung zu investieren und es hilft auch, um Weisheit zu beten, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu finden. Eine weitere Möglichkeit wäre der einladende Stil. Gibt es verschiedene Beispiele. Ich greife jetzt mal Andreas heraus. Johannes 1, der hat Jesus gefunden, ist total begeistert. Jesus beruft gerade seine Jünger. Und was er macht ist, er läuft sofort zu Nathanael und sagt, hey, du sitzt hier unter deinem Baum, grübelst und weißt nicht so richtig. Eigentlich würdest du gern den Messias finden. Du stehst dir aber gerade selber gedanklich da im Weg. Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Und Andreas kommt und sagt, wir haben den gefunden, auf den die Propheten hingewiesen haben. Komm und sieh, komm mit, ich lade dich ein. Mach dich mal mit auf den Weg, schau dir das doch selber an, dann kannst du immer noch ablehnend sein, aber komm doch erst mal mit, sei mit dabei. Einladende Evangelisten sind Brückenbauer absolut gut. Sie schaffen Kontakte, sie schaffen Räume, sie schaffen Begegnungsflächen für tiefere Erkenntnis. Die Haustür steht offen. Gastfreundschaft ist der höchste Wert, der da ist. Die Gefahr bei dieser Art, das Evangelium weiterzugeben, ist, dass man in dem Einladen stehen bleibt und nicht in die Tiefe kommt. Dass man immer nur oberflächlich bleibt, aber nicht die Gespräche weitersucht. Dass man nicht den Kern der besten Botschaft weitersagt. Und wenn du dich in diesem Stil wiederfindest, ist es zum Beispiel eine Überlegung wert, wie und wen kannst du denn mal einladen und wozu kannst du einladen? Zum Gottesdienst, eine besondere Veranstaltung, vielleicht einfach mal zu dir nach Hause, zu einem gemeinsamen Essen und das Ganze dann damit verbunden, ich hatte das in einer anderen Predigt schon mal gesagt, dass du die Person vielleicht vorher auch bewusst weich betest. Einfach mal intensiv für die Person betest und noch sagst, ich habe noch ein paar Leute in meinem Hauskreis oder ein paar gute Freunde und ich würde jetzt gerne Person XY nächste Woche Samstag zum Grillen einladen. Das ist mein Anliegen, betet da jetzt mit, dass diese Person weich ist. Und dann bereit ist, sich darauf einzulassen. Ich glaube, darüber können wir sehr viel bewegen. Einen vierten Stil stelle ich euch noch vor. Das wäre der Diener oder der dienende Stil. Da wäre das Beispiel Tabitha aus Apostelgeschichte 9. Wir lesen gar nicht viel über sie, außer dass sie stirbt und vorher aber ein großes diakonisches Herz gehabt hat und dann von Petrus wieder zum Leben erweckt wird und wieder diese diakonische Aufgabe in Joppe übernehmen kann. Sie hat einen unglaublich guten Ruf, eben durch ihre praktische Arbeit, durch ihre Hilfe. Sie kümmert sich um die Armen, sie kümmert sich um die Leute, die in Not sind. Ihr dienendes Herz spricht ganz laut von Jesus. Ohne, dass sie ein Evangelisationsthema aufgemacht hat, ohne, dass sie den Ruf zum Kreuz gestartet hat. Menschen, die diesen Stil teilen, sind sehr beziehungsorientiert. vielleicht schon kurz vor Helfersyndrom, hören gut zu und bauen durch diesen offenen Charakter Vertrauen auf. Und die Gefahr ist natürlich, dass es nur beim Helfen bleibt und dass man eben nicht auch irgendwann den Bogen dazu findet, auch mal über den Glauben zu sprechen, dass man nur zeigt. Aber wenn du merkst, dass du Stärken hier hast, dann ist es eine Überlegung wert, dass Gott den Blick schult, wo sind die Menschen, denen ich helfen kann? Wer ist mein Nächster? Sei es durch Besuche, praktische Hilfe, Fahrdienste oder was auch immer es gerade sein kann. Es gibt noch mehr Stile, wie das Evangelium weitergegeben kann, aber das sind jetzt mal vier Hauptstile und wir wollen es ja heute Morgen jetzt nicht zu warm werden lassen. Es gibt unterschiedliche Arten, unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Menschen, die das Evangelium weitergeben. So wie die Menschen unterschiedlich sind, muss auch die Art und Weise, wie ich die Botschaft weitergebe, natürlich angepasst sein, damit es unterschiedlichen Menschen auch eine Chance gibt. Nicht alle Menschen sind gleich, nicht alle Menschen kommen mit den gleichen Voraussetzungen. Natürlich kann ich, wenn ich an einem Autounfall vorbeikomme und sehe, da müsste jetzt eigentlich jemand dringend aus dem Auto rausgezogen werden, das fängt gleich an zu brennen, kann ich mich neben das Auto setzen und sagen, sag mal, hast du Johannes 3, Vers 16 schon mal gehört? Wie hältst du es eigentlich mit der Religion? Und überhaupt, weißt du, dass du ein Sünder bist? Die Person braucht Rettung, ja, natürlich. Aber vielleicht wäre es erstmal der Schritt, die Feuerwehr gerufen zu haben und versuchen, der Person aus dem Auto rauszuhelfen. Und genauso umgekehrt kann es sein, wenn jemand ganz klar ist, da ist ein Fehlverhalten, da muss was verändert werden. Die Person raubt sich ihr Leben und da ist es einfach mal dran, wirklich deutlich zu sagen, hier, wenn du nicht aufhörst, fährst du dein Leben vor die Wand. Dann hilft es auch nicht, der Person ständig nur Blumen zu bringen oder zu sagen, ich kaufe für dich ein. Da muss auch mal ein klares Wort zur klaren Zeit kommen. Unterschiedliche Wege. Unterschiede sind also keine Gefahr, sondern eine große Chance, weil wir darüber mehr Menschen erreichen können, weil wir unterschiedliche Leute ansprechen können. Und es ist gut zu wissen, es gibt diese vielen Formen. Die sind keine Konkurrenz, die haben alle ihren Wert. Auch wenn wir vielleicht so geprägt sind zu sagen, okay, das, was ich kenne, was in meiner Tradition war, was mir vorgelebt worden ist, das ist der einzige Wert, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich das Evangelium weitersagen kann. Der erklärende Evangelist würde vielleicht sagen, eben, die anderen sind zu oberflächlich, die müssen doch mal in die Tiefe gehen, wo ist denn Schwarzbrot in der Evangelisation? Und der Diener denkt sich, boah, die Leute reden so viel, mach doch mal, wir müssen das nochmal praktisch werden lassen. Nicht immer nur über Evangelium reden, tun, umsetzen. Und der Einladende denkt sich, die anderen bauen keine Beziehung, wie soll das denn gehen, wenn die keine Kontakte haben? Wie sollen wir denn mit den Leuten ins Gespräch kommen, wenn wir nicht Beziehungen gebaut haben? Und Paulus würde dazu sagen, jeder macht es auf seine Weise und auch hoffentlich mit den Menschen, wo der Stil passt. Jeder hat seinen Wert und jeder hat seinen Sinn. So wie in der Rettungsmannschaft jeder Beteiligte seinen Sinn hat. Da ist ein Arzt und da sind Sanitäter. Und da hat aber vorher auch schon jemand in der Leitstelle gesessen und das Ganze überhaupt angenommen, um zu wissen, wo denn der Notfall ist. Und vielleicht noch irgendjemand, der besonders als Fahrer da ist. Es braucht die am Ende alle. Mit ihrem Wissen, mit ihren Fähigkeiten, damit das funktioniert. Die einzelnen Stile sind Gaben Gottes, Fähigkeiten, die er in unseren Charakter hineingelegt hat. Jeder leistet seinen Beitrag. Und damit man dieses Potenzial nutzen kann, ist es wichtig, sich selber zu kennen. Vielleicht hast du schon bei der kurzen Darstellung der Stile eben überlegt, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und irgendwie komme ich da vielleicht gar nicht vor. Wo ordne ich mich ein? Und dazu habe ich euch eine Hilfestellung mitgebracht, die ihr heute Nachmittag im Kühlen machen könnt. Nicht hier heute Morgen im Gottesdienst, sondern dann vielleicht, wenn ihr hier beim Familienkaffee sitzt, Kaffee für jedermann, unten im Gemeindehaus ist kühl. Draußen im Foyer liegen Gabentests, nicht Gabentests, sondern Evangelisationsstiltests aus. Das ist Teil von einem Material von den FEGs, wo es darum geht, für die Freunde zu leben und ihr könnt euch einfach mal diesen Test mitnehmen und den ausfüllen. Für euch machen, das ist ganz bewusst gestaltet. Es gibt eine Skala von 1 bis 5, aber damit wir nicht wie Deutsche sind, immer 3 ankreuzen, gibt es die 3 nicht. Das heißt, man kann also 1, 2 und 4 und 5 ankreuzen, damit es ein bisschen stärker polarisiert und dann findest du am Ende raus, mein primärer Evangelisationsstil ist das und mein sekundärer Evangelisationsstil ist das. Und dann liegt daneben noch ein Zettel, den lest ihr aber dann bitte erst, nachdem ihr den Test gemacht habt. Welche dieser Stile gibt es eigentlich? Da sind nämlich noch ein paar mehr als die, die ich heute Morgen vorgestellt habe. Und dann findet ihr da ein biblisches Beispiel dafür und ein paar kurze Punkte, wie das Ganze gelebt werden kann. Also ihr findet das draußen ausgedruckt und es kommt nachher auch nochmal in der App zum selber zu Hause nachlesen. Und das ist wichtig, weil es uns nämlich hilft zu verstehen, wer sind wir denn eigentlich? Wie gehen wir mit Menschen um? Nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt den Stil, also bin ich schlecht, wenn alle anderen was anderes haben. Sondern, dass ich mich fragen kann, was fällt mir denn leichter? Wie kann ich gut mit anderen umgehen? Wo habe ich auch gute Erfahrungen schon mal gemacht? Wie hat Gott mich bisher im Kontakt mit anderen Menschen genutzt? Und es hilft, unseren Kopf auch zu erweitern, weil wir eben nicht nur nach dem einen Muster Menschen erreichen können, weil Gott nicht nur mit einem Muster Menschen erreicht. Es gibt mehr als eine Möglichkeit. Und es ist in Ordnung, auch auf eine andere Art und Weise, als ich es vielleicht machen würde, die beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Jesus möchte uns da auch wachsen lassen. Der dienende Evangelist darf lernen, Worte zu finden. Der Evangelist, der erklärt, darf lernen, ein bisschen mehr zu helfen, vielleicht ein bisschen tiefer in die Beziehung zu gehen und so weiter. Da gibt es für uns alle immer noch Lernpotenzial. Und wenn ich das erkenne, wo die Stärken sind und da, wo ich vielleicht auch nicht so gut bin, wo ich ein bisschen schwächer bin, kann ich bewusst auch mit anderen mal ins Gespräch gehen. Vielleicht sprecht ihr miteinander mal drüber im Hauskreis oder sonst irgendwie an einem kühlen Ort am besten, zu überlegen, ja, was ist denn dein Stil, wie gehst du damit um, wie hast du das denn gelebt und was könnte ich denn davon lernen, wie du das bisher gemacht hast, wie du das umsetzt? Wie könnte ich mich auch, wie könnten wir uns unterstützen? Wie kann man helfen, wie kann man da weiterkommen und so weiter, wie kann das gehen? Wir sind miteinander unterwegs. Jesus sendet unterschiedliche Leute gemeinsam aus, als Ergänzung, als Unterstützung, als Hilfe. Erkenne also deinen Wert und deine Fähigkeiten. Du musst heute nicht als Ulrich Pazani hier aus dem Gemeindehaus rausgehen, sondern du darfst als die Person hier rausgehen, als die du hier reingekommen bist. Du darfst du sein. Gott sucht keine Kopien. Er sucht dich. Paulus sagt, ich tue das wegen des Evangeliums. Ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt, oder anders ausgedrückt, anders übersetzt. Ich möchte mithelfen, Menschen für diese Botschaft zu gewinnen, passend für die Situation. Dazu möchte Gott dich auch gebrauchen, mit der Art und Weise, wie du bist, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten und mit deiner Geschichte. Ich bete mit uns. Jesus, und es ist so ein Geschenk, dass du uns ganz unterschiedlich geschaffen hast und miteinander hier in der Gemeinde zusammengeführt hast, mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und dass wir in einer Welt leben, wo ganz unterschiedliche Menschen sind, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die einen unterschiedlichen Charakter haben und dass wir diesen Menschen auch begegnen können, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Du kennst uns, unser Leben und du weißt, was wir brauchen, damit wir anderen begegnen können, dass wir Glauben teilen können, die beste Botschaft weitergeben können. Oft ist es der Mut, überhaupt den Mund aufzumachen. Und manchmal sind wir einfach unsicher, weil wir feste Bilder davon haben, wie das gehen muss, und dabei übersehen haben, dass es auch anders gehen kann, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Hilf uns, dass wir uns stärker erkennen, dass wir wissen, was du in uns hineingelegt hast, welche Möglichkeiten und Chancen wir haben, deine Botschaft weiterzugeben. Und zeig uns auch Menschen, wo wir mit den Gaben, die du uns gegeben hast, mit ihnen leben können, von dir weitersagen können, weiterleben können, dass sie durch uns dich erkennen, durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unser Leben. Danke, dass wir diese beste Botschaft haben, die manchmal auch ein bisschen sperrig ist oder unbequem ist, die wir aber weitergeben können und wo wir immer wieder dich als den liebenden Vater erkennen können, der uns annimmt, wo wir zurückkommen können, auch wenn wir schuldig geworden sind, auch wenn wir es nicht geschafft haben. Und danke, dass wir nicht alleine diesen Dienst tun können und tun müssen, sondern dass wir andere an unserer Seite haben, dass wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind, uns unterstützen können und vor allen Dingen, dass wir auch mit dir unterwegs sind und du uns nicht alleine lässt. Amen.